Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich habe eine Stellenanzeige gefunden und ich weiß nicht, ob ihr da jemanden kennt, der auf diese Stellenanzeige passt. Gesucht wird ein Mensch mit lückenlosen polizeilichen Führungszeugnis. Er muss also eine reine Weste haben. Er muss sehr engagiert sein, also kein lauer und lascher Mensch, sondern er muss Eifer haben für das, was er tut, für seine zukünftige Aufgabe, in die er eingestellt werden soll. Er muss beste theologische Ausbildung haben und am besten beim berühmtesten aller Theologielehrer gelernt haben. Und von der Abstammung, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf, habe ich auch noch einen Wunsch, muss er ein Hebräer sein. Ja, mit dieser Stellenanzeige, die ich mir so abgeleitet habe vom heutigen Bibeltext, möchte ich einsteigen in das Thema: Kannst du vergessen? Ein neuer Stellenwert, ein neues Ziel. Und dazu lade ich euch ein, mit mir den Bibeltext aufzuschlagen aus Philipper 3, die Verse 7 bis 21. Philipper 3, die Verse 7 bis 21. Ich lese uns das Wort Gottes. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde und damit ich zur Auferstehung aus dem Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich es euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Soweit der Bibeltext. Ein neuer Stellenwert, ein neues Ziel. Wenn wir den biblischen Zusammenhang gerade im Neuen Testament sehen, erkennen wir, dass es zwei Punkte gibt, die uns in der Nachfolge hin und her ziehen. Einmal ist es ein Leben im Geist, vom Geist Gottes geleitet, ein neues Leben. Und dann ist es immer wieder das Fleisch, der alte Mensch, der uns runterziehen will von diesem Weg, der uns abhalten will, diesen siegreichen Weg mit Jesus Christus zu gehen. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es einmal: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich möchte die Betrachtung in zwei Teile einteilen. Einmal das alte Leben, das Vertrauen auf das Fleisch und dann auch das neue Leben und unsere neuen Prinzipien und neuen Ziele, die wir als Gläubige haben. Ich stelle dir heute mal die Frage, wie definierst du eigentlich deinen Wert? Fragst du dich, was bin ich? Was kann ich? Welchen Beruf übe ich aus? Wer sind meine Freunde? Wer hält was von mir? Woher komme ich? Solche Fragen spielen heutzutage oft eine Rolle, wenn man jemanden fragt, wer bist du eigentlich? Wie war es bei Paulus? Er hatte ein polizeiliches Führungszeugnis, was top war. Er war nämlich untadelig im Lebenswandel. Das lesen wir vor unserem Text, habe ich jetzt nicht mit gelesen, ich erzähle es euch aber. Untadelig behauptet er von sich selbst. Er war im Eifer ein Verfolger. Also nicht nur einer, der sagte, naja, die Christen, das sind zwar, ist zwar eine neue Lehre, die nicht in unsere jüdische Religion passt, aber lass sie doch. Nein, er war extrem, könnte man sagen. Er verfolgte die Christen bis aufs Blut. Er war nicht halbherzig. Und auch vom Beruf war er nicht ein ganz normaler Jude mit vielleicht ein bisschen Bibelkenntnis, sondern er war ein Pharisäer und ausgebildet vom Höchsten der Pharisäer, Gamaliel. Und auch von seiner Abstammung, er war ein Hebräer, kein Samariter, keiner, der irgendwie von einem fremden Volk abstammt. Aber er war der Top-Jude, den es damals gab. Und selbst er durfte diese Lebenswende mit Jesus Christus erfahren und es hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Das werden wir heute noch herausfinden in unserem Bibeltext. Wie war das Leben des Paulus? Er baute scheinbar sein Leben auf diese Dinge. Sonst würde er es nicht in diesem Text auch erzählen. Er definierte seinen Wert dadurch und die Frage ist natürlich, worin definiere ich meinen Wert? Sind es solche Dinge wie Anerkennung oder meine Stellung in der Welt oder in der Gemeinde, die meinen Wert ausmachen? Als Gott sich den Paulus erwählte als sein Werkzeug, da unterwarf er sich diesem Ruf Gottes und es änderte sich alles in seinem Leben. Er traf die bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen, und nun sahen die Dinge im Licht Gottes anders aus. Es war eine Lebenswende, die sich in seinem Leben vollzog, beginnend in seinen Gedanken, in seinem Reden und letztlich auch in seinem Handeln. Das alte Leben konnte Paulus vergessen. Es taugte nichts mehr, wenn es darum ging, den wahren Frieden mit Gott zu bekommen. Wenn wir jetzt in unseren Bibeltext schauen, der ab Vers 7, Philipper 3 losgeht, das sagt Paulus zu Recht. Er könnte sich auf diese irdischen Dinge, auf sein altes Leben, auf seine alte Stellung, seine Herkunft, seinen Lebenswandel berufen, aber er tut es bewusst nicht. Denn er weiß, welchen Wert diese alten Dinge in seinem Leben haben. Er konnte nicht darauf bauen. Er konnte diese Dinge nur vergessen. Und es lässt sich ja auch nicht ignorieren, dass diese Dinge wichtig waren damals, eine Stellung. Und wie schwierig war es für den Paulus gewesen, diesen neuen Weg zu gehen mit Jesus nach dieser Lebenswende. Er hatte auf einmal nicht mehr die alten Freunde, sondern die Freunde waren ihm zu Feinden geworden. Er musste vielleicht seine Familie aufgeben, seine Stellung in dem Hohen Rat oder unter den Pharisäern. Es war wirklich alles neu geworden in seinem Leben. Und es war auch nicht nur eine kleine Kurskorrektur, sondern es war wirklich eine Lebenswende, die er vollzogen hat, die Gott mit ihm angefangen hatte. Wie ist das für mich? Lasse ich mich korrigieren in meinem Leben als Mensch, aber auch in meinem Leben als Christ? Und wie leicht ist das für mich? Sei doch nicht so extrem. Habt ihr vielleicht schon manchmal gehört, diese Sätze. Aber bei Paulus war es extrem. Und das war gut so, denn er hatte damit mit den alten Dingen gebrochen und war bereit, neue Wege zu gehen. Ein Leben von der Gesetzlichkeit, ein Leben von der Scheinfrömmigkeit hin zu einer Hingabe, die sogar das Leiden mit einbezog und worauf er sagt, dass er das sogar erstrebt, dieses Leiden für Christus. Wir kennen vielleicht diese Sprüche, wo es heißt, entweder du bist ganz sein, wenn es um die Beziehung zu Jesus geht, oder du lässt es ganz sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und so ist es doch auch. Bei Jesus Christus gibt es nur zwei Stellungen. Entweder du bist gerettet oder verloren. Das macht das Evangelium der Bibel auch so einfach und doch so angefochten. Christus, er möchte uns das neue Leben geben, was nicht nach den Grundsätzen dieser Welt, nach dem Denkmuster des nicht erlösten Menschen sich ausrichtet. Paulus bezeichnet diese alten Prinzipien, nach denen er lebte, als Dreck und Schaden. Er konnte sie also vergessen. Sie hatten ihn nichts mehr, sie nützten ihn nichts mehr für seinen neuen Dienst. Im Gegenteil, manche Gemeinden fürchteten sich sogar, als sie hörten, dass dieser Paulus sich bekehrt hatte. Er hatte diese Dinge eingebüßt. Er hatte sie aufgegeben und er vermisste sie auch nicht mehr. Das war Paulus. Und auch heute, ich hatte es schon angedeutet, müssen Menschen vieles einbüßen, wenn sie ihr Leben Jesus Christus ausliefern. Wenn sie sich bekehren und ihre Sünden bekennen. Denken wir an die islamische Welt, wo man dort, wenn man sich retten lässt ja nicht nur vielleicht seine Stellung verliert, sondern auch seine Familie verliert, wenn man von ihnen verstoßen wird. Oder man wird benachteiligt, auch heute in Deutschland gibt es das, man wird ausgegrenzt und diffamiert, nur weil man einen anderen Glauben angenommen hat. Und da ist es wichtig, auch von unserer Seite die Brücken zum alten Leben abzubrechen. Ich rede hier nicht von Familie, aber ich rede von Freunden, von falschen Freunden, die uns mehr schaden, als dass sie uns nützen. Von falschen Gewohnheiten, die wir früher getan haben, als wir Jesus noch nicht gekannt haben, wo wir jetzt wissen, ja, diese Dinge möchte Jesus nicht. In Sprüche 1, Vers 10 ist dieser bekannte Vers, mein Sohn, wenn dich die Sünder überreden wollen, so folge ihnen nicht, so willige nicht ein. Und das ist die Spannung, in der wir als gläubig leben. Zwischen Fleisch, zwischen Welt und zwischen einem Leben von Gott und seinem Wort geleitet. Für Paulus bedeutete die Erkenntnis Christi mehr als alles andere in der Welt. Er hatte seine neue Stellung, seine Freunde, seine Anerkennung aufgegeben, weil er Jesus gefunden hatte. Das Wort für Erkenntnis im griechischen Gnosis bedeutet doch so viel, er will Jesus kennenlernen. Er will wissen, wer ist dieser Jesus? Und es ist nicht nur in zwei Sätzen beschrieben. Da könnten wir die ganze Bibel lesen und wären doch nicht fertig, unseren Herrn Jesus Christus zu verstehen. Und die Frage an mich ist natürlich die, wie ist meine Kenntnis über Jesus? Was weiß ich über meinen Herrn? Kenne ich mich vielleicht besser mit meinem Hobby aus als mit der Person Jesu Christi? Und da ist es, denke ich, wichtig, dass uns deutlich wird, was wir mit Jesus Christus geschenkt bekommen haben bei unserer Bekehrung. Ja, wir denken manchmal, ich habe mich bekehrt, ich bin gerettet, aber das ist nur sehr einseitig. Und da möchte ich uns ein Lied zitieren, was deutlich macht, was wir durch Jesus Christus haben, wenn wir uns zu ihm bekehrt haben. Es ist von Caroline Riem, 1895 geschrieben. Juble mein Herze, ich habe den Heiland gefunden. Er hat für ewig sich nun meiner Seele verbunden. Bringe ihm Dank mit lautem Freudengesang, er lässt mich völlig gesunden. Juble, mein Herze, die Sündenschuld ist nun vergeben, denn auch für mich ließ der Heiland am Kreuze sein Leben. Sein teures Blut ist ja mein herrlichstes Gut, seit ich mich ihm übergeben. Juble, mein Herze, für mich ist der Heiland erstanden, er löset völlig von Sündenmacht, Ketten und Banden. Er ist's allein, der da macht heilig und rein, die so im Glauben ihn fanden. Juble, mein Herze, ich darf meinen Heiland vertrauen, darf ohne Zagen beständig auf Jesu nur schauen. Fortan nicht droht mir bange Sorge und Not, nimmermehr braucht mir zu grauen. Juble, mein Herze, mein Heiland will selber mich leiten, in seiner Führung darf fröhlich ich vorwärts nun schreiten. Glaube ihm nur, folge getrost seiner Spur, er schützt die Füße vorm Gleiten. Juble, mein Herze, lass freudig ein Danklied erklingen, Jesus will selber zur seligen Heimat dich bringen. Zieh ich heraus, bin ich bei ihm ja zu Haus, darf ihm dort ewig Lob singen. Ja, was sind das auch für Schätze der christlichen Literatur, des Liedgutes, wo wirklich deutlich wird, was wir mit Jesus bekommen haben. Klammer auf, heutzutage sind ja viele Lieder nur noch mit wenig Inhalt. Oder es gibt viele Lieder, die nur noch wenig Inhalt haben. Wie wichtig ist es, dass unsere Lieder wirklich auch Inhalt haben und vom Evangelium, von dem Wort Gottes sprechen. Und wer dieses neue Leben gefunden hat in Jesus, der darf auch von ganzem Herzen so etwas bekennen. Sei es im Lied, sei es im Zeugnis. Wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir unseren Herrn Jesus Christus gefunden haben. Wenn wir den gefunden haben, der unser Leben frei macht von der Macht der Finsternis, von den quälenden Gedanken in unserem Leben, von den niederdrückenden Empfindungen, sondern wir dürfen Gewissheit haben. Wir dürfen glauben, dass er alles getan hat, was zu unserer Rettung nötig war. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass er uns in die Ewigkeit bringt. Diese Macht hat unser Heiland. Ja, und wie geht es denn nun mit diesem Paulus weiter? Was sagt uns hier weiter in unserem Text? Paulus hatte nun neue Prinzipien, nachdem er sein Leben ausrichtete. Zwei Stück sind mir hier in diesem Text aufgefallen. Erstens, er hatte einen neuen Herrn bekommen. Es war nicht mehr sein Fleisch, seine Gefühle, auf die er sein Leben baute oder die Dinge, die ich am Anfang nannte, sondern es war eine Person, Jesus Christus, die nun sein Leben bestimmte. Bei seiner ersten Begegnung mit Jesus sprach er, ich zitiere da aus Apostelgeschichte 9, Vers 6, da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Wille anderer und sein eigener kommen hier nicht einmal zur Sprache. Und zweitens, nachdem er einen neuen Herrn gefunden hatte, hat er auch eine neue Staatsangehörigkeit bekommen. Ihm war es nicht mehr wichtig, dass er ein Hebräer war. Oder wir würden sagen, vielleicht, dass hier ein Deutscher steht. Nein, ihm war wichtig, dass ich jetzt Bürger des Himmels bin. Und da war die Staatsangehörigkeit, die irdische, nicht mehr entscheidend. Bürger des Himmels. Und das dürfen alle sein, die ihr Leben Jesus gegeben haben. Und wir haben es gehört heute vom Christian, der heimgerufen wurde. Er war ein Bürger des Himmels. Und das ist das Wichtigste, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben. Er wusste aber auch, Paulus, der ja ein Pharisäer war, der sich nicht nur ein bisschen, sondern sehr genau im Gesetz der Juden auskannte, dass er mit seinen Werken, mit seinen Leistungen nichts zu seiner Errettung tun konnte. In Römer 1, Vers 17 heißt es ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es war der Glaube an das vollbrachte Sühnopfer Jesu am Kreuz, was ihn rettete. Er schreibt uns immer wieder, dass wir uns um alte Menschen kümmern sollen, um die Kranken. Das lesen wir oft im im Neuen Testament, dass er auch daran erinnert, die Gemeinden, dass wir die nicht vergessen sollen, die abseits stehen. Aber es waren nicht seine Prioritäten, dass wir sagen, seine Werke brachten ihn in den Himmel, seine Werke machten ihn gerecht. Das hatte Paulus begriffen, sondern dass nur der gerecht vor Gott steht, den Gott selbst gerecht macht. Und was sind nun die Ziele in deinem Leben? Wonach willst du dein Leben ausrichten? Für Paulus war es wichtig, dass er Christus gewinnt, dass er ihm gefällt in seinem Leben, in seinem ganzen Lebenslauf. Und da habe ich mir die Frage gestellt, hatte Paulus das nicht eigentlich bei seiner Bekehrung schon alles bekommen? Hatte er nicht bei seiner Bekehrung schon Christus gewonnen? Wenn ein Mensch Jesus annimmt, dann wird er gerettet. Wenn ein Mensch sich als Sünder erkennt und bekennt, dass Jesus, der Sohn Gottes, sein Retter ist, wenn er ihn annimmt und für seinen Opfertod dankt, dann bekommt er ein ewiges Leben. Das hatte Paulus bekommen. Doch ist die Umkehr zu Gott nicht das Ende, sondern erst der Anfang eines neuen Lebens. Mir fällt ein Beispiel ein. Wir hatten mal vor vielen Jahren eine Evangelisation gehabt, Zeltevangelisation, Jugendevangelisation, haben eingeladen und es kam auch welche. Und da hat sich ein junges Mädel, ist dann vorgekommen, wo aufgerufen wurde, wer Jesus nachfolgen möchte, ist vorgekommen und ich glaube sogar zur Aussprache gekommen. Und von da an wurde das junge Mädchen nicht mehr gesehen. Ist doch seltsam, oder? Menschen wollen mit Jesus gehen und dann kommen sie nicht mehr. Ich denke, da war auch wirklich ein sehr falsches Verständnis da. Und das ist ja auch heute oft so, dass Menschen denken, durch irgendwelche Rituale wäre ich gerettet und es reicht aus, damit ich das dann als Eintrittskarte vorzeigen kann, wenn ich mal im Himmel bin, wenn ich mal vor Gott stehe. Aber das ist ein großer Irrtum. Die Bibel lehrt uns, dass es mit Jesus Christus erst losgeht, das neue Leben, und nicht mit der Bekehrung zu Ende ist. Und ich habe auch den Eindruck in unserer heutigen Zeit, dass sich viele ausruhen auf ihre Bekehrung. Dass sie gesagt haben, ja, ich habe mich doch mal für Jesus entschieden. Aber ja, wie es weitergeht, ich gehe in die Gemeinde, ist doch alles gut. Aber wo ist das Leben, was Paulus hier anstrebt, was Paulus uns vor Augen malt? Und ich werde dann noch drauf kommen, warum auch Paulus der ist, den wir nachahmen sollen. Für Paulus bedeutete das neue Leben mit Jesus Anstrengung, Aufopferung, Leiden, Selbstverleugnung. Und doch war er und können auch wir dankbar und zufrieden sein als Christen. Und das zeigt sich natürlich auch im praktischen Gemeindeleben. Und ich denke für uns, oder ich denke manche in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen auch evangelikalen Welt, verstehen dieses Wort aus Matthäus 20, Vers 28 etwas falsch, indem sie die Füße hochlegen und sich bedienen lassen. Und ich lese uns diesen Vers, Matthäus 20, Vers 28. Dort heißt es, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn Paulus das auch so gesehen hätte und seine Füße hochgelegt hätte, dann wären keine Gemeinden entstanden und das Evangelium wäre nicht bei uns angekommen. Wir würden heute nicht hier sitzen, weil wir nicht von diesem Herrn erfahren hätten. Für ihn war der Eifer, den er früher hatte als Pharisäer, auch noch bedeutend für das neue Leben. Er hatte nun den Eifer für Jesus Christus, für sein Werk, für sein Evangelium. Ihm war es nicht egal, dass Menschen verloren gehen, sondern dass diese Botschaft an die Leute kommt. Für Paulus war es ganz klar, dass ein Leben mit Gott oder ein Leben für Gott bedeutete, sich ganz auf seine Seite zu stellen. Und diese Entscheidung prägte sein ganzes Leben. Und da bin ich überzeugt, dass wir als Christen auch diese Entschiedenheit brauchen. Wir sind nicht alles Körner. Wir haben auch nicht immer 100% Kraft und könnten Bäume einreißen. Aber wenn wir diese Entschiedenheit haben, dass Jesus Christus die Nummer 1 ist in unserem Leben, dann werden wir auch Fortschritte in unserem Glauben machen und die Trägheit unseres Fleisches und den Hochmut unseres Lebens besiegen können. Für Paulus stand da ein Schluss fest. Nachfolge heißt nachjagen. Und das hat man ja auch letztes Mal, ne? Dieses Nachjagen, wie der Jäger sich auf die Lauer legt, wie er jemanden, ein Tier hinterherjagt, um es zu bekommen. So ist es auch in der Nachfolge mit Jesus, dass wir aufgefordert sind, Jesus nachzujagen und das mit Eifer. Das wird auch an vielen Stellen im Neuen Testament deutlich. Und Paulus, er ist ganz ehrlich, er sagt uns auch selbst an vielen Stellen, dass er auch oft versagt hat, dass er auch oft schwach war, dass er nicht der Mensch war, der mit geschwollener Brust vorne rangegangen ist und ja, gerne im Mittelpunkt gestanden hat. Nein, er war auch oft schwach gewesen und hat dann erkannt, dass es Jesu Kraft ist, die ihn stark macht, die ihm auch die Autorität gibt, zu wirken. Das war Paulus. Und wenn wir bei dem Beispiel nachjagen oder ergreifen bei diesen Wörtern sind, da denke ich auch an einen Lauf, an einen Marathonlauf zum Beispiel. Da gibt es ja diese sogenannten Pacemaker, diese Schrittmacher, die vorn weglaufen, die den Takt angeben, damit man auch nicht zu schnell und nicht zu langsam läuft, damit man gut ins Ziel kommt. Und an diesen wird dann dran geblieben, damit man auch wirklich nicht zu langsam, nicht zu schnell läuft und die Kraft gut einteilen kann. Oder auch im Radsport. Ich habe früher sehr gerne Radsport angeschaut und bin auch gerne gefahren. Ich stelle mir das so vor, das große Feld, 2 Kilometer vorm Ziel, formiert sich. Die ersten Anfahrer für die Sprinter ziehen nach vorn, dann kommt der 1000 Meter Lappen, wo es klar ist, jetzt geht es um alles oder nichts. An der Seite sind die Zuschauer abgeschirmt durch Banden und die letzte Zielgerade kommt heran und das Ziel, die Ziellinie ist vor Augen. Die Sprinter geben alles, um ins Ziel zu kommen, und da ist es egal, was links und rechts an der Seite ist. So stelle ich mir das auch vor. Ich will ins Ziel. Und da ist mir egal, ob die einen Buh-Buh rufen oder die anderen mich anfeuern. Mir ist wichtig, ich will in das Ziel. Und am besten noch als Erster. So könnten wir uns das vorstellen, wenn Paulus uns sagt, wir sollen Jesus nachjagen. Wir sollen auf das Ziel hinzujagen. Und ich finde es gut, das war jetzt meine Meinung, ne? Aber ich finde es auch gut für uns hier, dass Paulus uns das sagt, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Und da frage ich mich, was sind denn diese Ziele, die ein Mensch hat? Die langfristigen und die kurzfristigen Ziele. Ohne Frage ist klar, unser langfristiges Ziel als Christen ist, bei Jesus anzukommen, in der Herrlichkeit. Dass wenn wir hier die Augen zumachen, wissen, wir sind bei Jesus Christus, wir stehen vor Jesus Christus und brauchen keine Angst haben, irgendwo anders aufzuwachen. Aber dann gibt es ja auch noch die Ziele für heute, für morgen, die ich mir stelle als Christ. Und ich weiß ja nicht, wann ich einmal sterben muss. Für viele Christen, die dieses letzte Ziel erreichen, bedeutet es Sterben, für die meisten, wenn Jesus nicht vornweg wiederkommt. Und wie ist es für unser tägliches Leben heute und morgen? Da war es das Ziel von Paulus, von Jesus ergriffen zu sein und ihm zu gefallen. Seine Frage war, kann ich mit dieser Aktion, mit diesem Projekt, mit diesem heutigen Tag Jesus gefallen? Oder gibt es da Dinge, wo ich sage, ich möchte dies gar nicht machen heute? Ich habe heute mal Lust, unbedingt das und das zu tun. Aber Jesus, ich weiß nicht, wie er darüber denken würde, wird es vielleicht nicht gut finden. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir Dinge tun wollen, wo wir wissen, das ist nicht im Sinne Jesu? Ich denke, das ist noch so, auch als Christ. Aber Paulus, er hatte diese Entschiedenheit und diesen Entschluss vorneweg gefasst. Mein Herr ist Jesus und ich richte mich nach diesem Herrn aus. Und da konnte er auch immer wieder überwinden und sagen, ja, ich versuche heute wieder mit meinem Leben Jesus die Ehre zu geben und ihm zu gefallen. Bis zum letzten Atemzug wollte er Jesus nachjagen und das hat er auch geschafft. Schlimm wäre es bei uns, wenn Jesus wiederkommt, wenn mein Leben zu Ende ist und ich nicht bei solchem Eifer, bei solchem Tun, sondern beim Schlafen gefunden werde. Das macht uns das Wort Gottes auch deutlich an anderen Stellen. Denken wir an die 10 Jungfrauen, die eingeschlafen sind. Gut, das kann passieren, aber die dann ihr Öl vergessen hatten. Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Bin ich bereit, wenn ich heute den Fuß durch diese Tür setze, wenn ich rausgehe, bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Wenn mein Leben zu Ende ist, kann ich dann gewiss sagen, ich bin bei Jesus. Und das ist doch der schönste Moment, wenn Jesus mich bei dieser Nachfolge findet, wenn er wiederkommt. Ein Fehler wäre es von Paulus, wenn er gesagt hätte, ich habe alles erreicht. Ich habe es doch geschafft als Christ. Ich habe die Hand gehoben bei der Evangelisation. Und den Rest macht Jesus. Er bringt mich ins Ziel. Ich muss nichts mehr machen. Und das ist auch heute eine Gefahr in den Gemeinden oder unter uns Gläubigen, dass wir diese falsche Sattheit haben. Dass wir sagen, wie die Gemeinde in Laodicea, ich lese uns dazu Offenbarung 3, Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wie ist es in deinem Leben? Wie denkst du gerade über dich? Läuft es gerade in deinem Leben? Oder bist du mit dem Eifer daran, Jesus zu gefallen? Der Bruder Thomas Lange, als er mal da war bei uns, hat er mal so ein Bild gezeigt, was die Heiligung eines Christen darstellen sollte. Das war wie so ein Kurs, der ging nicht geradlinig nach oben. Da waren auch Wellenlinien dabei. Aber im Endeffekt führte er nach oben. Und das ist das, was auch wichtig ist für uns Christen, dass wir Jesus ähnlicher werden und unser Leben nach ihm ausrichten. Denn am Ende einer Fahrradetappe und auch am Ende unseres Lebens steht der Preis. Unsere ewige Berufung. Ja, wir haben noch eine Aufgabe auch im Himmel. Und deswegen ruft uns auch Paulus heute auf, bleib nicht stehen, mach weiter, sei eifrig unterwegs, lass dich korrigieren, gib nicht auf, Gott bringt dich ans Ziel. Und ich weiß nicht, welche Zeiten du gerade durchlebst in deinem Leben, ob es Krankheit gibt, Anfechtung, Schwachheit oder Zweifel. Jesus möchte dich ermutigen, dein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Er hat den Paulus schon durchgebracht, der ein großer Versager war. Ja, er war erst ein Feind Gottes geworden und ist dann zum Eiferer für Gott geworden. Er hat schon ihn durchgebracht, dann wird er auch dich durchbringen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich sage, wir dürfen auf Paulus schauen. Das lesen wir ja hier in Vers 17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ist es nicht eigentlich so, dass wir als Christen Nachfolger Jesu sind? An vielen Stellen, gerade Epheser 5 zum Beispiel am Anfang oder anderen Stellen, fordert uns das Neue Testament auf, wir sollen auf Jesus schauen. Hebräer 12 am Anfang. Ne? Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist doch unser Vorbild. Dieser außergewöhnliche Mensch, dieser Gottessohn, der ganz anders gelebt hat auf dieser Erde, der ganz anders mit den Menschen umgegangen ist, der wirklich in einer Sanftmut, so heißt es einmal, den Menschen begegnet ist, wo es keinen Vergleich gibt. Und doch, und das möchte ich erklären, war Paulus der Apostel der Heiden, den Gott als dieses Werkzeug ausgesondert hat. Das sagt er einmal in Apostelgeschichte 26, Vers 18, als er erklärt, warum er berufen wurde, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das war die besondere Stellung oder die besondere Aufgabe des Paulus. Darum wurde er ja auch als der 12. Apostel gesehen oder beziehungsweise 13. Apostel. Er hatte die Begegnung mit Christus gehabt und wie es uns auch der Christian Metzeroth immer so schön dargestellt hat in seinen Kartons, die er auf dem Klavier stehen hatte, ne, die Geheimnisse des Neuen Testaments, die Geheimnisse der Gemeinde, diese zu entschlüsseln, das war die Aufgabe vom Apostel Paulus gewesen und deswegen durfte er auch sagen, schaut auf mich. Es wäre heute fatal, wenn Menschen das sagen von sich, schaut auf mich. Denn wir sind alle nur Diener, die auf Jesus hinweisen wollen. Natürlich soll es für uns alle auch so sein, dass wir sagen, wir möchten ein gutes Vorbild sein für die Menschen. Uns ist es nicht egal, wie Menschen über uns denken. Ne? Die sollen, wenn sie uns sehen, Jesus sehen. Und doch hatte Paulus diese besondere Aufgabe und das lässt uns auch immer wieder über manche Fragen ruhig werden. Und wir kommen dann nicht zu dem Schluss im Neuen Testament, das war doch nur eine Meinung von Apostel Paulus. Ne? Sondern wenn wir die Worte von Paulus im Neuen Testament lesen, dann ist es das Wort Gottes. Kolosser 1, 24 bis 27 lese ich uns noch. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits im Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichte, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist. Dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, das bestätigt das nochmal. Die Aufgabe vom Apostel Paulus. Und wenn wir so gesinnt sind, wie es Paulus uns in unserem Text geschrieben hat, also indem wir nachjagen, indem wir diese neuen Prinzipien haben als Christen, dann dürfen wir auch, dann ist es auch die richtige Einstellung für unser Leben und wir dürfen dann auch mit Andersdenkenden anders umgehen. Ich meine nicht diese Andersdenkenden, wo heute manchmal gesagt wird, ja, ich sehe das halt ein bisschen anders. Nee, sondern ich meine die Leute, die vielleicht noch nicht so unterwiesen sind im Wort Gottes. Und es ist in jeder Gemeinde so. Da gibt es Menschen, die sind schon tiefer im Wort und manche, die haben noch nicht so viel Erfahrung und noch nicht so viel Bibelkenntnis. und Erkenntnis. Und es ist nicht unbedingt schlimm. Und da dürfen wir auch als Christen Rücksicht nehmen und nicht andere beschimpfen und schlecht über sie denken und sagen, ach der hat es halt noch nicht begriffen und so. Nein, wir dürfen da auch in einem ordentlichen Umgang als Gläubige miteinander umgehen. Und Gott wird uns das nach und nach auch offenbaren, einem jeden zu seiner Zeit. Wenn wir dranbleiben, wenn wir beständig ihm nachjagen, und dazu gehört es auch, dass wir täglich die Bibel lesen. Ich hatte jetzt mal auf einer Internetseite wieder geschnuppert, auf einer EC-Seite oder auf einer Gemeinschaftsseite, da war das EC-Bekenntnis das Neue. Und da sieht man mal, welchen Wandel auch das EC-Bekenntnis hat. Ich habe das damals unterschrieben und ich stehe auch heute noch dazu. Früher hieß es dann als Bekenntnis, ich will jeden Tag die Bibel lesen und beten. Zu meiner Zeit hieß es, ich will treu die Bibel lesen und beten. Und jetzt heißt es einfach nur noch, ich will die Bibel lesen und beten. Ja, so ein Verfall des Bekenntnisses auch in der heutigen Zeit. Und wollen wir doch da dranbleiben, dass wir sagen, jeden Tag wollen wir mit Jesus gehen. Jeden Tag soll Jesus uns prägen. Jeden Tag soll er Herr unseres Lebens sein. Und worauf wollen wir uns ausrichten lassen? Es ist der himmlische Kampfpreis. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, so fordert uns Paulus auch auf. Unsere Gesinnung soll so sein, wie es Jesu Gesinnung war. Das lesen wir in Kapitel 2, diesen sogenannten Christushymnus, den zitiere ich uns jetzt nicht, den kennen wir alle. Jesus, der in der Gestalt Gottes war. Wir kennen den Text. Für Paulus war es eine Herzensangelegenheit, sich um die zu kümmern, auch die im Begriff waren, abzuweichen vom richtigen Weg. Und das hat er sogar mit Tränen gemacht. Ihm waren also die Menschen nicht egal, die hier Schwierigkeiten haben im Glauben und auch die, die wieder im Begriff waren, den weltlichen, den fleischlichen Dingen sich zuzuwenden. Das lesen wir hier auch ab Vers 18. Und das macht uns auch so deutlich, dass es uns nicht egal sein kann, was unser Bruder, unsere Schwester macht, die vielleicht jahrelang hier in unserer Mitte waren und dann weggegangen sind oder im Begriff sind, abzugleiten. Das sollen auch wir immer wieder Acht haben, dass wir alle zusammen das Ziel erreichen. Und wie schön, hat es auch mal ein Bruder gesagt, wie schön ist es auch mal, wenn man zusammen weinen kann, wenn man zusammen lachen kann. Ne? Schade wäre es, wenn wir um die Dinge weinen müssen, die nicht so gut laufen. Aber auch dort ist die Träne, die vergossen wird, nicht vergeblich. Das hatte ich jetzt auch gelesen, diese Tage am Mittwoch, besser im Haus der Trauer als im Haus der Lustigkeit. Besser, wenn das Herz traurig ist, denn dadurch wird es gebessert. Ja, das wollen wir, dass Jesus an uns arbeitet, dass Jesus uns verändert und da dürfen wir das auch nicht akzeptieren in unserem Leben. Wir müssen auch das bekennen und dagegen ankämpfen, wenn wir merken, dass uns das alte Fleisch wieder runterzieht. Ist es hier so beschrieben, ihr Gott ist der Bauch. Ne? Was fällt uns vielleicht dazu ein? Essen, trinken ist doch eine schöne Sache, aber es kann auch überzogen werden. Und Essen und Trinken ist ja nicht der Sinn unseres Lebens. Am Ende steht der Himmel. Dort, wo Jesus wohnt, dort, wo kein Geschrei mehr ist, dort, wo wahrer Friede ist, dort, wo wir mit Christus vereint sind. Es sind nicht die Vereinten Nationen, die unser Leben glücklich machen, sondern Christus allein. Die Kraft Jesu wird auch uns die Kraft geben, die Trägheit und die bösen Dinge in unserem Leben zu überwinden. Für Paulus bekam sein Leben nach seiner Bekehrung einen neuen Stellenwert. Er konnte sein altes Leben vergessen. Er achtete die Dinge seines alten Lebens als Dreck und hatte nur noch das neue Ziel vor Augen und lebte nach den neuen Prinzipien. Wonach richtet sich dein Leben aus? Gib Antwort auf diese Frage. Und damit soll uns auch das Wort Gottes heute wieder ermutigen, Gott fest zu vertrauen und nicht aufzugeben, dass er uns die Kraft gibt, ein Leben zu führen, was ihm gefällt. Für heute, für morgen dürfen wir fragen, was möchtest du, Herr Jesus, dass ich für dich tun soll? Wie kann dieser Tag dir die Ehre geben? Und das wird mit Kämpfen und mit manchen Anfechtungen begleitet werden, aber das Wort Gottes sagt uns, wenn wir diesen Eifer, diese Entschiedenheit haben für Jesus, dann werden wir auch das Ziel erreichen. Ich schließe mit einem Lied. Dort heißt es: Jesus Christus sei der Herr in unserem Leben. Du allein hast uns ein ewiges Ziel gegeben. Herr, wir wollen dir vertrauen, liegt auch Dunkel über unserem Weg. Du gibst uns durch dein Wort täglich neue Weisung, und jedem, der da glaubt, gilt immer die Verheißung. Wer beharret bis ans Ende, ja, der soll auf ewig Gottes Erbe sein. Von der Suche nach dem Glück kehrten wir enttäuscht zurück. Reichtum, Ehre, Wohlstand, Macht haben uns kein Heil gebracht. In des Lebens bunten Treiben mussten wir oft einsam bleiben. Unrast unsere Kraft verzehrte, Schuld und Sünde sich vermehrte, unser Herz erst Frieden fand, als es sich an Jesus band. Ist Jesus auch dein Herr? Amen. Wir wollen beten. Und wir sagen dir Dank, unser treuer Herr und Heiland, Jesus Christus, dass du uns dieses Wort gegeben hast, dass du uns zeigst, dass es sich lohnt, uns auf dich einzulassen. Danke, dass du unser Leben neu gemacht hast, dass du uns ein neues Ziel gegeben hast, auch neue Prinzipien, nach denen wir leben sollen. Und hilf uns, in diesem Eifer zu bleiben, in dieser Entschlossenheit. Und wenn uns Krankheit und Zweifel und Angst niederdrücken will, so richte du uns wieder auf und lass uns nicht vergessen, was du für unser Leben getan hast. Und lass uns vergessen, was in unserem Leben nichtig war. Und lass uns die Dankbarkeit behalten, dass du uns auch zum Ziele bringen wirst und dass du alles tust, was wir brauchen. Gib uns die Kraft und Freude, als Kinder Gottes auch ein lebendiges Zeugnis zu sein in dieser Welt. Und gib uns den Mut, Schritte zu tun, die du möchtest, auch wenn sie verachtet sind von den Menschen. Wenn wir uns auf deine Seite stellen, dann ist es das Richtigste, was wir tun können. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und uns auch jetzt im Abendmahl wieder den Blick auf dich richten möchtest. Amen.